Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEOpresso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mal wieder mit einem mittlerweile Stammgast, Stefan Zisch. Ich stelle ihn nicht mehr vor, aber er ist auf jeden Fall eine geile Sau. Und ich habe jetzt auch erfahren, auf der SEOcom, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die alle deine Jünger waren. Also die bei dir gelernt haben. Das ist ja auch nicht üblich, ne? Dass man dann jemanden hat, der so viel Einfluss auf andere SEOs hatte. Deswegen auf jeden Fall jemand, der Impact hatte in der deutschen SEO-Szene. Und so würde ich dich jetzt vorstellen. Lieber Stefan, schön, dass du wieder da bist.
Jo, moin Björn. Ja, danke. Jetzt bin ich ja ganz rot hier.
Sieht man
gar nicht. Da gibt es doch viel mehr Kollegen, ne? Also ich gebe auch ganz gerne den Kelch weiter an Jens, Voldrath, weil er hat ja bei uns damals in Darmstadt, wo ich halt studiert habe, überhaupt diesen SEO-Kurs ins Leben gerufen und hat dadurch halt extrem viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in der SEO-Branche tätig sind, ja, die ganzen Grundsteine gelegt.
Ja, mit dem müsste ich eigentlich auch nochmal sprechen, denn vielleicht in so einer Reihe SEO persönlich. Den schreibe ich mal an.
Mach das.
Aber wir wollen heute fortführen, weil wir haben vor Weihnachten, vor Silvester, haben wir einen Podcast zur Google Search Console gemacht. Teil 1 sozusagen. Es ist so lang geworden, dass wir gar nicht alles abdecken konnten und deswegen uns dazu entschieden haben, sozusagen nochmal einen zweiten Teil zu machen. In Teil 1 haben wir da erstmal geklärt, braucht es eigentlich noch Paid-Tools, wenn man mit der Search-Konsole arbeitet? Da hast du gesagt, ja, auf jeden Fall. Datengrundlage haben wir uns einmal angeguckt in der Search-Konsole. Wir haben uns die Reports mehr im Detail angeguckt, was davon ist wichtig, worauf sollte man achten. Wir haben uns insbesondere auch Indexierungs- und Crawling-Fehler einmal angeschaut. Da gibt es ja diese wunderschöne Bezeichnung mit Informationen oder ist jetzt wichtig, wie man damit umgeht. Performance haben wir uns angeguckt, Page Experience, was fehlt. Und heute wollen wir das Ganze weiterführen und gucken uns insbesondere mal die ganzen Enhancements an, Shopping Tapping List, wir gucken uns Google Discover an und so weiter und so fort. Bist du bereit?
Perfekt, ich bin bereit, ja.
Dann fangen wir doch gleich an mit Google Discover. Also wir waren ja schon im Performance-Tab drin und haben uns insbesondere die Search Results angeguckt. Discover etwas, was wir gar nicht gemacht haben. Was erstmal sehen wir und was kann man daraus schließen?
Letztendlich ist es das gleiche Spiel hier wie danach mit dem Google News Reporting. Also ihr seht diese Berichte erst dann, wenn ihr letztendlich in Google Discover Impressions generiert habt oder in Google News Discover, in Google News Impressions generiert habt, so rum ist richtig. Das bedeutet, die meisten Webseiten werden dort gar nichts sehen oder halt eine Nullerlinie. Ja? Der Unterschied zwischen den Produkten ist ja, die Google-Suche funktioniert letztendlich aufgrund von Suchanfragen. Also jemand tippt dort wirklich etwas ein und sieht dann letztendlich unsere Seite. Und Google News und halt auch Discover ist ja letztendlich eher ein Vorschlagssystem. Also ich sehe dort basierend auf meinen Interessen entsprechend irgendwelche URLs, Artikel und so weiter und so fort. Bei Google News, da ist halt der Sonderfall, es gibt halt verschiedene Google News Reportings. Es gibt ja einmal die Google News Integration in der normalen Google Websuche, also die Universal Search, wie wir sie nennen. Da sind die Daten ja leider nicht separat ausgewiesen in dem normalen Leistungsreport drin. Ja, also wenn ich letztendlich mit einem Artikel zu einem aktuellen Thema in der normalen Websuche drin bin, dann ist das letztendlich im ganz normalen Leistungsreport drin. Das hatten wir beim letzten Mal. Wir haben ja im Leistungsreport oben den Suchtyp. Dort gibt es den Suchtyp News. Das ist dann die Google News Suche. Also heißt, ich gebe dort auch wieder etwas aktiv
das
ein.
Das Vertical, ne? Nicht die Newsbox, Vertical.
Genau, genau. Also heißt, ich gehe wie oben Bildersuche in die News Suche rein und tippe dort was ein. Dann ist das letztendlich der Suchreport Leistung Suchtyp News. Den kann ich nochmal separat auswählen. Und dieses Thema Google News ist letztendlich die Google News Startseite, wo letztendlich dann halt automatisiert aufgrund von persönlichen Interessen Artikel ausgespielt werden zu einzelnen Themen. Also heißt, es ist kein eigentliches Produkt, sondern eher so ein Discover-Push-Kanal. Und wenn ich da halt drin bin, dann sehe ich den ganzen Bericht. Logischerweise, das funktioniert dann halt nicht auf Keywords. Von daher haben wir keine Suchanfragen. Wir haben dort halt dann Seiten drin, also Adressen, die dort aufgelistet sind. Aber auch hier wieder unvollständige Daten. Also ihr werdet auch manchmal sehen, wenn ihr ganz, ganz selten mal ein Discover auch erscheint, dass ihr einfach nur seht, ihr habt einen Peak, also ihr habt zum Beispiel Klicks und Impressions generiert, ihr seht aber gar keine Beispiel-URL. Oder letztendlich die Klicks und Impressions der Beispiel-URLs, die unten zu sehen sind, ist nicht gleich der Summe, die halt einfach oben steht. Also die Datengrundlage ist ein bisschen anders, aber ansonsten eine coole Möglichkeit, um letztendlich halt Traffic aus ja, auswerten zu können, der halt was mit Google-Produkten zu tun ist, hat, aber halt nicht die Google-Suche hat.
Gibt's, meines Erachtens gibt es auch keine andere Möglichkeit, die Performance von Google Discover irgendwo zu messen, als in der Search Console. Oder kennst du noch eine andere Möglichkeit?
Na, ich bin da jetzt nicht 100% in diesem Publishing-Business drin. Es gibt da immer, oder es gab früher auf jeden Fall Probleme mit diesen Referrals, beziehungsweise dem Referrer, also wo letztendlich drinsteht, was ist die Quelle. Also wenn wir ja ganz klassisch über Webanalyse sprechen, dann geht es ja häufig über Referral-Informationen. Also jemand ist gekommen von, keine Ahnung, bild.de und dann hast du früher noch die Unterseite gesehen, wo wirklich der Link war, den jemand angeklickt hat. Das ist ja, oder das kannst du ja letztendlich auf der Webseite einstellen, welche Informationen überhaupt übergeben sollen mit diesen ganzen Security-Headern. Ja. Also da stecke ich auch nicht so tief drin, dass ich jetzt wirklich sagen kann, ich kann jetzt genau sagen, welche Einstellung zu was jetzt genau führt. Aber entweder siehst du halt die ganze URL oder halt das Ganze nur angeschnitten. Und ja, deine Ausgangsfrage war ja Google Discover, können wir das 100% sauber analysieren? Meines Wissens nach geht es heutzutage immer noch nicht, weil halt der Referrer manchmal Google ist und dann kann es halt auch aussehen wie die Google-Suche oder er ist halt wirklich Gesundheit oder er ist halt wirklich Google Discover.
Aber du hattest ja gesagt, Publishing-Business steckt da nicht so drin. Ist denn Discover ausschließlich was für Publishing-Seiten? Also so wie ich das verstanden habe, kann man auch mit einem vernünftigen Blog, wenn man regelmäßig Themen und zu Evergreen-Themen insbesondere außer hat auch in Discover eine große Nummer spielen, ne?
Du, ich habe sogar schon bei mir im eigenen Discover-Feed Amazon drin gesehen, sogar mit Produktlisting-Seiten. Ja, also waren es so Sonos-Produkte beispielsweise. Ganz klassischerweise ist Discover ein Produkt, um letztendlich Artikel-Content letztendlich auffindbar zu machen. Von daher, mit klassischen E-Commerce-Produkten kommst du normalerweise nicht rein. Es gibt aber Ausnahmen. Also es gibt sowohl Ausnahmen, dass manchmal Kategorieseiten reinrutschen oder halt Produkte reinrutschen. Das ist aber dann sehr, sehr geringer Anteil. Ja, aber wenn man bei Discover drin ist, dann ist das halt ein Monster-Traffic-Kanal. Ja, der halt aber, kennst du ja wahrscheinlich auch die aktuellen Diskussionen, sehr unübersichtlich war. Mit dem letzten Google-Update haben ja Webseiten komplett ihren Discover-Traffic verloren. Keiner weiß, woran es liegt. Manchmal geht's hoch, manchmal geht's runter. Also es ist jetzt nicht so planbar, letztendlich dann vielleicht die Google-Suche, wobei die auch nicht so 100% planbar ist, wie viel Traffic du bekommst.
Ja. Dann, ich glaube, ist dann auch alles gesagt zu Discover und Google News. Also im Prinzip nichts anderes als die normale Search-Result-Performance. Man sieht halt, für welche Themen wird man gefunden, wie sind die Klickraten, wie sind die Impressions und so weiter. Und kann dann
bei da halt noch ein bisschen anders, Björn, vielleicht das noch kurz ergänzen. Wir sehen ja nur die URLs, es hat ja keine Suche stattgefunden. Und wir sehen jetzt auch nicht erstmal die Entitäten, für die wir ausgespielt werden. Also da gibt es letztendlich auch wieder von den Kollegen von GetTraction dann ein paar, die machen ja super viel mit Publishern und die haben letztendlich dann auch so Entitäten-Extraction, gibt es verschiedene Vorträge von denen auf verschiedenen Konferenzen, wo man dann mit Google NLP API quasi die URL übergibt oder den Artikel übergibt, der dann sagt, okay, hier geht es um Thema, was weiß ich, SEO-Konferenzen und Björn Darko als Entität wurde genannt und deshalb ist Discover vielleicht ausgespielt worden. Wir wissen das ja letztendlich nicht.
Ja, ja. Gut, aber dann lass uns mal weiterspringen. Wir haben letztes Mal, sind wir schon in den Indexing-Tab reingesprungen. Wir haben uns die Seiten angeguckt. Videoseiten verhält sich dann ja im Prinzip selber. Aber was es halt noch in dem ganzen Indexing-Tab gibt, ist die Funktion des URL-Removals. Ja. Und da gibt es ja die Möglichkeit, sozusagen eine URL aus dem Google-Index meines Erachtens nur für eine bestimmte Zeit zu entfernen. Warum sollte man das tun und wie funktioniert die Funktionalität?
Ja, aus meiner Sicht ist es eher ein Unterdrücken als jetzt wirklich ein Entfernen. Also die Adresse wird halt einfach nicht mehr angezeigt. Und wie du richtig sagst, das hat einen Zeitbezug. Der steht jetzt auf die letzten 6 Monate, wenn mich nicht alles täuscht, oder waren es 90 Tage. Das ist auch so eine Funktion, die, glaube ich, die wenigsten jemals gebraucht haben. Also genau, hier steht URLs für ungefähr 6 Monate aus den Google-Suchergebnissen ausschließen und das aktuelle Snippet und die im Cache gespeicherte Version löschen. Also wofür kann das sinnvoll sein, wenn ihr zum Beispiel Copyright-Probleme habt, also ihr habt irgendwas auf einer Seite geschrieben und dann kommt uns ein anwaltliches Schreiben und ihr müsst es entfernen, dann geht es ja darum, dass ihr das nicht nur entfernt auf eurer Webseite, sondern letztendlich halt auch in allen, ich sag jetzt mal Sekundärquellen, die sich auf diesen Inhalt beziehen. So, und da zählt halt auch die Google-Suche zu. Und wir hatten es ja in der letzten Folge, es kann halt dauern, bis Google ein erneutes Crawling einer einzelnen Seite halt durchführt. Das kann im Wochenrhythmus spazieren, das kann im Tagesrhythmus passieren, das kann aber auch im Monats- oder vielleicht auch im Jahresrhythmus passieren. Ja, und dann halt eine Möglichkeit zu haben, Google schnell zu informieren, mach mal diesen Inhalt bitte weg. Dann kann ich da einen Antrag einreichen. Genau. Aber ansonsten, ich weiß nicht, hast du schon häufig mit dem Entfernreport gearbeitet?
Ja. Und zwar, als ich damals bei Ringier gearbeitet habe, Publishing, kam regelmäßig von irgendwelchen Schauspielern Anwälte, die gesagt haben, das Foto muss weg oder der Artikel muss weg, weil sonst mit einer Strafe gedroht worden ist. Es ging da dann immer um 50 oder 20, 25.000 Euro oder Franken.
Ja.
Und dann mussten wir, wie du sagst, wenn man schnell hin, Removal beantragen. Man hat dann 6 Monate Zeit, um sozusagen alle anderen Quellen, die es noch gibt, wo das Foto, wo der Artikel auftaucht, irgendwie zu löschen, weil Google natürlich, wenn du es jetzt auf No-Index setzt, kann passieren, kann aber auch nicht passieren, kann dauern, kann aber auch nicht dauern. Und hiermit hatten wir zumindest eine Möglichkeit, sofort den Artikel oder das Bild zu removen.
Ja, dafür ist es letztendlich gedacht, so als quasi Schnittstelle, um halt Inhalte schnell zu deindexieren. Vielleicht das noch gesagt, es gibt ja die Möglichkeit, dass ich etwas aktiv entferne. Es gibt aber genauso diese Copyright-Verletzungen, die ich halt melden kann oder Safe-Search-Sachen. Also dass ich letztendlich von außen halt sage, der Inhalt verstößt gegen XYZ und dann sehe ich letztendlich diese Anträge, die von außen eingegangen sind, quasi auch bei mir in der Google Search Console. Also wir haben ja in diesem Removal-Tab beziehungsweise im Entfernen-Tab vorübergehend entfernt, veralteter Inhalt oder Safe-Search-Filter und veralteter Inhalt, weiß nicht, warum das so heißt, das ist auch letztendlich Anträge, die von außen gestellt werden. Ja, also da kann jemand, es gibt ein extra Tool dafür, das dann auch verlinkt, kann ich halt einen Antrag stellen und die Richtlinie, da steht jetzt, dieses Tool funktioniert nur mit Seiten oder Bildern, die bereits verändert oder aus dem Web entfernt wurden. Ja, also wenn die Inhalte nicht mehr da sind. Wenn du personenbezogene Daten oder Inhalte mit rechtlichen Problemen entfernen lassen möchtest, gibt's die noch auf der Seite vorhanden sind, stelle stattdessen ein rechtliches Ersuchen, bla bla bla. Und dann kann ich so einen Antrag stellen. Man kann halt sagen, es ist ein veraltetes Ergebnis. Veraltete Ergebnisse für eine Webseite in Google-Suche aktualisieren, deren Inhaber ich bin, bla. Also habe ich noch nie verwendet, die Funktionalität. Ich habe jetzt nicht so ein großes Interesse dran, von anderen Leuten Inhalte zu deindexieren. Aber
vielleicht hast du mal mit deinem Pornoseiten-Netzwerk, vielleicht hast du ganz viele Leute, die dich deindexieren wollten.
Das kann natürlich sein.
Okay, ja, aber das ist ganz interessant, weil es, wie du schon sagst, die wenigen wahrscheinlich wissen, es hilft, wenn man jetzt irgendwie relativ schnell eine Seite aus dem Index hauen will und sich nicht auf Google verlassen will, das zumindest temporär einmal schnell zu tun und dann alles aus der Sitemaps, interne Verlinkungen und so weiter zu löschen.
Ja.
Dann haben wir auch noch, wo war ich jetzt? Ich muss jetzt kurz mich sammeln. Genau, Removal. Dann haben wir gesagt, wir haben noch den Shopping-Listing-Tab oder Shopping-Tab-Listing. Natürlich dann im Prinzip auch nur interessant für E-Commerce oder Stores, die einen Shopping-Feed haben. Wobei es hier wahrscheinlich geht es um die organischen Shopping-Listing-Ads, right?
Ja, genau. Also den Shopping-Tab seht ihr auch wieder nur, wenn ihr letztendlich Produktdaten habt. Boah, und jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube auch nur, wenn die strukturiert ausgezeichnet sind. Ne? Also wenn ich strukturiertes Datenmarkup auf meiner Seite habe. Es gibt einmal die Produktsnippets, das ist halt der Bericht dann über das, was ich gerade gesagt habe, also strukturierte Daten. Und dann gibt es halt diese kostenfreien Google Shopping-Einträge. Die kann ich letztendlich dann halt auch darüber so ein bisschen verknüpfen mit dann wiederum dem Merchant Center-Konto. Ja, was halt wieder ein anderes Produkt ist, was halt mit der Google Search-Konsole halt nichts zu tun. Ja, aber auch das ist grundsätzlich eine spannende Traffic-Quelle. Die werden ja ein bisschen anders dargestellt, die Produktinformationen. Von daher habt ihr halt hier in diesem Shopping-Bereich schon mal einen ganz eigenen Bericht dafür. Was ist da? Welche Daten sind da? Was ist nicht da? Was müssen wir vielleicht nochmal zusätzlich an Informationen übergeben?
Ja, gut. Dann springen wir zum Enhancement. Bei mir heißt es Englisch Enhancement, was denn wäre zwar sowas wie Erweiterung. Und da geht es im Prinzip um Markup. Wir haben einmal Breadcrumbs, FAQ und Review Snippets. Und ich fand es ganz schön, was du das letzte Mal gesagt hast, weil du gesagt hast, dass wenn Google sozusagen das hier extra aufführt, dann ist es für sie auch ganz wichtig. Und in der Debatte, die wir ja mal führen, strukturiertes Markup, ja klar wichtig, weil Suchmaschinen das viel besser den Inhalt verstehen können. Dieses dann insbesondere FAQ, Review und Breadcrumbs, wobei sie ja FAQ jetzt auch eigentlich depriorisiert haben. Ne? Deswegen die Frage natürlich noch, warum das hier drin ist. Aber genau, lass uns mal reingehen. Breadcrumbs, man hat sozusagen eine Auflistung hier an Items, was wahrscheinlich dann die einzelnen Breadcrumbs auf den URLs ist, kriegt eine Auflistung der einzelnen URLs.
Genau, also vielleicht da auch nochmal, ihr seht dort unterschiedliche Berichte wieder drunter. Ja, das hat jetzt was damit zu tun, welche strukturierten Daten verwendet ihr auf der Webseite und für welche strukturierten Daten zeigt auch Google ja eigentlich ein Stück weit ein anderes SERP-Snippet letztendlich an. Also heißt, es kann halt sein, dass ihr zum Beispiel auf Deutsch heißt Navigationspfade seht, das ist dann das Äquivalent zu den Breadcrumbs, von denen Björn jetzt eben gesprochen hat. Und dann seht ihr diesen Bericht halt nur, wenn ihr Schema or Breadcrumb Markup auf der Seite halt habt. Oder ihr habt halt Seitlinks-Suchfeld. Das ist letztendlich so eine, ja, so ein Suchfeld, was halt für Markensuchen erscheint unter eurem Hauptsuchtreffer. Oder ihr seht halt Produktmarkup und so weiter und so fort. Und wir haben ja beim Thema strukturierte Daten immer die Herausforderung, wir lassen etwas implementieren auf der Webseite, dann überprüfen wir es, dann funktioniert es auch hoffentlich, dann wird es halt deployed auf der Webseite. Aber ob das halt dauerhaft dann auch weiterhin auf der Seite da ist oder ob vielleicht auch Google irgendwas an den Spezifikationen ändert und zum Beispiel noch zusätzliche Werte haben möchte, das sehen wir ja immer nur dann, wenn wir wieder diese Ad-Hoc-Tests, also zum Beispiel früher den Mobile-Friendly-Test oder den Rich-Result-Test letztendlich verwenden. Mhm. Und über die Search Console können wir halt ein Monitoring durchführen. Also wir können halt sehen, auf wie vielen Seiten hat Google das gefunden. Klammer auf, die Seitenanzahl ist aber meistens nicht die wirkliche Seitenanzahl ist. Klingt jetzt ein bisschen komplizierter, als es ist. Also wenn ihr zum Beispiel auf allen Seiten sagen könnt, ihr habt das Navigationspfad-Markup drauf und ihr habt 20.000 indexierte Seiten, dann kann es halt trotzdem sein, dass unter diesem Navigationspfade-Verbesserungsbericht nicht 20.000 URLs stehen, sondern halt weniger. Ja. Also von daher.
Weil nicht alle 20.000 Impressionen generieren.
Wie bitte?
Weil nicht alle 20.000 Impressionen generieren oder warum
ist es denn? Nee, ich glaube, das hat nichts mit den Impressions zu tun, sondern es ist einfach wieder so Sample-Size-mäßig. Ja? Okay, also wie viele Sachen zeigen sie dir halt wirklich an? Wir haben ja sowieso auch da wieder das Problem, wir sehen ja maximal bis zu 1.000 Fehler. Ja, von daher, wer es noch nicht gemacht hat, erste Folge nochmal anhören, da ging es ja um die richtige Verifizierung. Und es ist halt lohnend, immer eine möglichst genaue Verifizierung der Search Console durchzuführen. Also zum Beispiel zu sagen, ich habe ein Modeverzeichnis, dann verifiziere ich dieses Modeverzeichnis nochmal. Oder ich habe einen Blockpunkt, also eine verschiedene Subdomains, dann die auch nochmal separat verifizieren. Also wofür ist dieser ganze Bericht gedacht? Aus meiner Sicht vor allem, um letztendlich euch zu zeigen, kann Google das fehlerfrei verarbeiten und gibt es vielleicht noch Elemente, die sie halt gerne zusätzlich hätten oder gibt es halt Dinge, die halt nicht mehr funktionieren, wo vielleicht, ja, Schema-Markup ist ja auch relativ fehleranfällig. Wenn du mal eine Klammer vergisst, dann ist es direkt non-parsable, also es kann nicht mehr ausgelesen werden. Ja, und um euch einfach halt das Debugging zu erleichtern, seht ihr letztendlich dort die verschiedenen Daten. Wenn es bei euch jetzt aber so ist, ja, ich habe jetzt hier gerade was offen, da steht jetzt zum Beispiel Navigationspfade habe ich auf 667 Seiten indexiert, sind aber, wenn ich jetzt in den Indexing-Report wieder reinspringe, sind aber zum Beispiel 4.500 Seiten. Ja, also ja. Das ist das, was ich halt meinte, ist, ihr seht nicht letztendlich alle URLs, die dann zum Beispiel dieses Navigationspfad-Markup auch durchverwenden.
Ja. Was ich jetzt hier auch noch recht verwirrend finde, ist sozusagen, also einmal muss man ja sagen, Google sagt ja nur, okay, ist valide oder nicht. Du kriegst noch eine Auflistung der einzelnen URLs, aber du erfährst ja nicht sozusagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also das heißt ja nur, Google kann es auslesen. Und was ich jetzt hier noch zusätzlich verwirrend finde, ist, dass du ja wieder mal Impressions rüberleben kannst. Und ja. Es steht nicht wirklich, also anhand der Anzahl der Impressions gehe ich davon aus, dass es nur die Impressions sind, die sozusagen für diese URLs in Frage kommen mit dieser Breadcrumb.
Ja, da sprichst du wieder ein Feature an. Also für die Verbesserung, für zum Beispiel Navigationspfade, sehe ich das Ganze jetzt nicht. Also da kann ich nicht die Impressions rüberlegen. Ich kann es aber zum Beispiel für Produktsnippets, also für Produktdaten drüberlegen. Und das hat wieder etwas damit zu tun, ob es im Leistungsbericht, ja, das ist ja auch ein Thema, damit könnten wir Tage verbringen, gibt es diesen Tab Darstellung in der Suche. Und dort habt ihr halt verschiedene quasi Darstellungsweisen, die Google nochmal separat ausweist. Mhm. Zum Beispiel jetzt bei mir Produktsnippets. Und das hängt letztendlich wieder mit diesem anderen Bericht zu tun. Und deshalb kann ich die Daten miteinander verknüpfen. Ja. Ja. Also da an der Ebene funktioniert das. Es gibt aber halt, und das ist etwas, was halt sehr, sehr schade ist an der Search Console, es gibt im Leistungsbericht unter Darstellung in der Suche nicht alle Typen, die halt ein SEO standardmäßig interessieren. Also ein Beispiel ist die Google News Integration, ja, diese Newsboxen. das kann ich halt nicht als Darstellung in der Suche separieren von normalem organischen Ergebnis. Oder wenn ich zum Beispiel wissen möchte, erscheine ich in diesen People Also Ask oder erscheine ich als mit einem Bild, das kann ich letztendlich unter Darstellung in der Suche nicht separat filtern. Also da würden sich extrem viele SEOs wahrscheinlich deutlich granularere Analysemöglichkeiten halt wünschen. Was du jetzt angesprochen hast, ja, wenn du die Daten zusammenblenden kannst, was jetzt aber auch nicht so viele machen, dann hat das etwas mit, dafür ist eine quasi Darstellung der Suche von Google verfügbar und deshalb kannst du die Daten separat halt nochmal sehen.
Okay. Ja, gut zu wissen. Ich denke, da haben wir es dann auch, das verhält sich ja für FAQs, Review-Snippets und so weiter alles gleich. Wir haben
genau, also Status- letztendlich auch die ganzen Berichte in der Google Search Console haben ja normalerweise den gleichen Aufbau. Du hast halt oben quasi die Datenauswahl, wo du halt sagen kannst, gültig oder ungültig. Und je nachdem siehst du letztendlich dann den Chart und unter dem Chart kriegst du dann halt die Daten zu. Und da hast du dann halt die Beispiele drin. Und je nachdem, was es für ein Bericht ist, kannst du da halt draufdrücken und siehst dann zum Beispiel, wo dieses strukturierte Datenmarker auf der Seite, die er dir jetzt als Beispiel anzeigt, wo das gefunden wurde. Ja? Und dann kannst du halt manchmal von dort prüfen drücken und dann kommst du halt quasi zum Ad-Hoc-Prüftool. Weil das, was dir ja Google hier anzeigt, ist ja der Quelltext, den sie das letzte Mal gefunden haben, als sie die Seite analysiert haben. Ja, heißt, wenn sich seitdem etwas verändert hat, also du hast zum Beispiel das Markup rausgenommen, du hast es ergänzt, dann würdest du es wieder nur im Ad-Hoc-Test sehen und irgendwann zeitlich verzögert auch in der Search Console. Aber ja, halt standardmäßig jetzt nicht genau in dem Moment auch in der Google Search Console. Oder du hast halt extremes Glück, extremes Timing-Glück.
Dann, nächster Tab ist Security Manual Actions. Wir haben es im letzten Mal kurz angerissen, weil ich schon mal eine Manual Penalty bekommen habe wegen Link-Spam.
Einmal, Björn, was bist du denn für ein Amateur?
Also ich habe jetzt in den letzten 8, 9, 10, 11 Jahren keine Manual Action mehr gesehen. Aber da kommt im Prinzip rein, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber wenn ein Quality Rater zum Beispiel irgendwas gefunden hat, weil es ja tatsächlich noch Menschen gibt, die manuell Seiten durchgehen und sagen, okay, das entspricht nicht unseren Guidelines, dann kann sozusagen von so einem Quality Rater oder wem auch immer eine direkte Message in deine Search-Konsole geschrieben werden, worauf du dann arbeiten musst und einen Reconsideration-Request stellen musst, richtig?
Genau, absolut richtig. Also, wo ist das entstanden? Vor allem halt in der Zeit, als ganz, ganz viele Backlinks gekauft oder verkauft wurden, ja, wo letztendlich etwas außerhalb der Google Webmaster-Richtlinien halt stattfindet und dafür kann es halt eine manuelle Maßnahme geben. Im Gegensatz dazu gibt es letztendlich die algorithmischen, ich würde jetzt nicht sagen Abstrafung, weil es klingt ja so, du hast irgendwas Böses gemacht. Ja. Es gibt jetzt ja auch Seiten aktuell, die halt an Traffic verloren haben. Ja, war ja auch wieder die ganze Diskussion mit Preisvergleichern, die halt aus meiner Sicht ja fach- oder rein SEO-mäßig nichts falsch machen, aber Google honoriert das jetzt aktuell anders, besser oder schlechter. Ja. Ob das jetzt dann sagen kannst, es ist eine Abstrafung oder es ist halt einfach eine andere Bewertung, ist, kann man sich wahrscheinlich tagelang halt streiten. Bei den manuellen Maßnahmen, jetzt geht es aber halt wirklich darum, Google sagt halt, das sind unsere Webmaster-Richtlinien, das sind Dinge, die wir halt nicht wollen. Bilder-Cloaking, Spam, Weiterleitung, unnatürliche Links zu ihrer Website, du hast Backlinks verkauft, du hast nutzergenerierten Spam auf deiner Seite und so weiter. Und Google sagt erstmal, du bist dafür haftbar, weil du bist die Webseite. Ja, also wenn du jetzt ein Forum beispielsweise hast und da sind halt nur noch, was weiß ich, Viagra, Cialis, irgendwelche Louis Vuitton Website-Spam halt irgendwie aktiv, das sind die einzigen Postings, die dort drauf sind, dann wird halt Google nicht sagen, okay, da hat jemand selbst was gepostet, sondern dir gehört die Webseite, du bist der Inhaber, du hast es verifiziert. Es gibt bei dir nutzergenerierten Spam, deshalb haben wir deine Seite erstmal ja quasi demoted zurück. Ja? Und das ist ja vor allem ein Instrument, dass halt sich jemand damit beschäftigt und dann letztendlich halt Gegenmaßnahmen trifft. Aber ich habe da jetzt auch schon seit Ewigkeiten keine manuelle Maßnahme mehr bei irgendjemandem halt drin gehabt.
Wäre toll, wenn einer der Zuhörerinnen, die in den letzten Zeit mal einen hatten, also vielleicht bei LinkedIn oder wo auch immer, das Ganze mal kommentieren. Wir haben als zweites noch Security Issues. Hatte ich jetzt bisher auch noch nichts, aber ich gehe davon aus, dass das dann irgendwelche Hacks sind, die Google irgendwo findet.
Ja, das funktioniert so mal besser, mal schlechter. Also eine Sache, die ich ganz gern mal immer so in Workshops auch zeige, ist, Wir können bei Google nach zum Beispiel Seiten suchen, die Viagra auf der Seite haben, aber nicht im Seitentitel. Ja, das ist ja normalerweise dann eine Seite, die gar nicht auf Viagra optimiert. Und dann machst du halt noch sowas wie site.de. Und dann findest du, keine Ahnung, gehackte Feuerwehren, du findest, was weiß ich, Kindergärten, du findest sonst irgendwas. Also die haben offensichtlich halt Probleme mit, ja, quasi einem Hack-Angriff gehabt. Und da hat jemand Inhalte halt eingeschleust. Gleichzeitig, wenn du aber dann bei denen in die Search-Konsole reingehen würdest, hast du unter Sicherheitsproblemen normalerweise keine Meldung. Ja, also gedacht ist es, Google hat irgendeine Sicherheitslücke gefunden, zum Beispiel, was weiß ich, irgendeine alte WordPress-Version, Typo3-Version oder was für ein Content-Management-System auch immer und meldet dir das halt einfach zusätzlich, hey, guck doch mal, ob du das Ganze halt bitte upgraden kannst, weil ansonsten kann etwas passieren. Wie gesagt, der Fall, den ich jetzt eben beschrieben habe, es gibt wirklich ein Sicherheitsproblem, es hat dort jemand Inhalte eingeschleust und du guckst dann in die Google Search Console halt rein, dann siehst du dort halt nichts.
Ja. Sowas wie Linkspam, wie heißt denn das noch? Diese Linkspam-Attacke von außen.
Negative SEO meinst du, oder?
Genau, Negative SEO. Solche Dinge würden da nicht auftauchen. Also bei Google dasselbe
wahrscheinlich. Unter Sicherheitsproblemen nicht, potenziell unter manuelle Maßnahme, weil ja Google auch erstmal standardmäßig nicht weiß, wer einen Link gesetzt hat. Ja, genau. Also diese quasi Linkquelle ist ja, oder wer der Linkbilder war, ist ja Google unbekannt. Von daher kann es halt sein, dass du in eine manuelle Maßnahme halt reinläufst. Tendenziell häufiger ist aber eher der Fall, dass das algorithmisch erkannt wird, also letztendlich halt automatisiert über letztendlich die ganzen Logiken, die Google drüber laufen lässt. Und du dann vielleicht auch im Ranking verlierst, aber darüber keine Meldung bekommst. Ja? Okay. Ist ja immer diese Diskussion jetzt auch mit den ganzen Updates, die halt zeitgleich stattfinden oder sich überlappen, dass du halt nicht mehr so gut isolieren kannst wie früher, woran das gelegen haben könnte. Weil ganz klassisch war es ja, es gab ein, keine Ahnung, Panda-Update, deine Seite hat verloren, dann weißt du halt, das hat was mit dem Panda-Update zu tun gehabt, dann kannst du halt mal gucken, was sagt Google darüber, was bewerten die. Ja, oder das Pinguin-Update war ja dann quasi genau dasselbe Schemata, es kommt ein Update, du weißt, worauf sich das richtet und kannst dann halt die ganzen Dinge fixen. Bei diesen algorithmischen Dingern weißt du es halt nicht. Du siehst halt nur von außen, die Seite performt nicht und da musst du letztendlich viele Steine umdrehen. Ist es ein Content-Thema? Hat vielleicht jemand meine Seite dupliziert? Hat vielleicht der Texter, bei dem ich in den letzten Jahren meine Inhalte gekauft habe, die ganzen Dinger irgendwo anders herkopiert, 5 Worte ausgetauscht, hat mir das als Unique-Content verkauft und so weiter und so fort. Ja, also da können ja viele Sachen immer vorliegen. Ich würde immer sagen, versucht nicht bei der Suchmaschinenoptimierung das Pferd von hinten aufzuzäumen, sondern überlegt euch, was die Themen sind, für die ihr digitale Sichtbarkeit bekommen wollt und schaut euch diese Inhalte besonders an. Werdet ihr gefunden? Deckt ihr alle Keywords ab? Ist die Seite gut genug? Passt die Bildsprache? Haben diese Seiten schlechte Backlinks? Wie sind sie intern verlinkt und so weiter? Also plant eher von dem, wofür will ich gefunden werden, nach vorne, anstatt halt herzugehen und zu sagen, was habe ich denn für einen Traffic? Oh cool, den schreibe ich jetzt halt in alle Unendlichkeit fort und sag halt, das ist das, worauf ich optimiere.
Ja, wir haben als nächstes Tab Legacy Tools und Reports und ich habe da gerade reingeklickt, weil ich da schon ganz lange nicht mehr reingeguckt habe und wenn man da draufklickt, kommt man auf eine Webmaster Tools Seite, wo es Reports gibt, die ich noch nie gehört habe, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt mal einmal Ad Experience Report, Desktop Mobile und dann diese beiden Abusive Experience und Abusive Notifications, wo man sozusagen gucken kann pro Domäne, pro Property, ob man in irgendeiner Form Notifications bekommen hat, ob man irgendwie Abusive Content oder Abusives Verhalten auf den Seiten darstellt oder wie kann man sich das vorstellen?
Da gibt's, also es gibt da erstmal 2 verschiedene Berichte. Es gibt ja dort ja die Webtools und unten drunter ist noch dieser Link weitere Informationen. Unter weitere Informationen ist dann auch alte Tools und Berichte verlinkt. Dort ist zum Beispiel das Data Highlighting Tool drin. Der Data Highlighter, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, das war halt ein Tool, wo ihr eine Adresse angeben konntet und dort visuell auf der Seite markieren konntet, dass es halt hier strukturierte Informationen sind, beziehungsweise dass es zum Beispiel ein Produkt ist oder ein Artikel ist. Und da habt ihr gesagt, das ist die Überschrift und so weiter und so fort. Also dieses Tool lebt auch noch. Funktioniert halt eigentlich aus meiner Sicht, darf man hier beschissen sagen in einem Podcast?
Ja, man darf beschissen sagen, und es funktioniert ja auch nur für Google, ne? Weil man, Google hat es ja eingeführt, weil alle zu blöd waren, diese Microdata zu implementieren, weil es ja auch super kompliziert ist, viel weitaus mehr kompliziert, als jetzt mit JSON zu arbeiten. Und weil halt vieles nicht hinbekommen haben, aber sie diese strukturierten Daten haben wollten, haben sie gesagt, gut, hier habt ihr ein Data Highlighter Tool und es hat beschissen funktioniert und es hat auch nur für Google funktioniert, genau.
Genau, es hat nur für Google funktioniert und es funktioniert ja heute eigentlich gar nicht mehr, weil du immer diesen Cookie-Banner halt hast und den kannst du nicht schließen. Weil dir jeder Klick in diesem Point-and-Click-Tool dazu führt, dass du irgendeine Auszeichnung für das Tool halt aus seiner Sicht halt vornehmen möchtest. Von daher absolut richtig, idealerweise machst du das gar nicht. Was mich jetzt wundert, ist ja auch noch diese Einstellung für die Crawling-Frequenz mit drin. Das hat doch Google. Also das ist angekündigt, dass es auf jeden Fall irgendwann nicht mehr geht. Ist auch sowieso Banane. Du kannst dort halt einstellen, Google soll, ich glaube, das schnellste war 2 URLs pro Sekunde. Jetzt, wenn du zurück überlegst, Björn, bei dir Ladenzeile oder irgend so ein Publishing-Produkt, wenn du jetzt davon ausgehst, 2 URLs pro Sekunde darf er maximal crawlen, da wird er ja selbstverständlich.
Arbeite ich da gar nicht.
Ja, das klappt halt hinten und vorne nicht. Von daher, es hat eigentlich nie jemand eingestellt. Von daher geht das Ganze halt weg. Was es halt noch gibt, sind diese Web-Tools. Diese Web-Tools waren eigentlich auch nie in der Google Search Console verlinkt. Und ja, da gibt es dann halt dieses Bericht zur Nutzerfreundlichkeit von Werbeanzeigen. Nee. Dann kannst du es halt runterbrechen nach Computer und Mobil. Oder irreführende Inhalte. Ja, also das ist, also da, wenn du da angekommen bist, dann hast du auf jeden Fall die Search Console durchgespielt. Ich kenne die ganzen Dinge, ich habe da aber noch nie irgendwas wirklich drin gesehen. Also selbst wenn du dann halt eine Property auswählst und dann halt, ich mache es jetzt auch gerade mal parallel, was kann man denn machen für eine Seite, wo könnte denn vielleicht irgendwas da sein? Also, es war nie was da. Ja? Kürzen wir das Ganze vielleicht ab. Ja. Nee, kommt nichts.
Ist nicht. Ja. Gut.
Dann, von daher, diese Web-Tools, da gab es auch irgendwann noch mal was anderes. Da war so ein E-Mail-Markup-Tester oder sowas drin. Ich erinnere mich noch, als ich das Buch damals geschrieben habe. Es gab mal dort, wo du quasi E-Mails auf strukturierte Daten überprüfen konntest in diesen Web-Tools. Keine Ahnung, was das mit der Google Search Console zu tun hat, aber es gab es da auf jeden Fall.
Kenne ich gar nicht.
Aber Björn, wenn wir vielleicht dabei sind, was es mal gab, und wir haben über Verbesserungen gesprochen. Ein Report, mit dem ich früher super gerne gearbeitet habe, an den erinnerst du dich vielleicht noch, es gab diesen Bericht doppelte Seitentitel oder doppelte Meta-Descriptions.
Ja.
Das ist etwas, was halt irgendwann rausgeflogen ist. Das war aber halt deshalb cool, weil ihr dann halt sehen konntet, das waren Seiten, die doppelte Seitentitel halt hatten. Und ihr habt da halt die Adressen gesehen, logischerweise. Und da waren halt URL-Strukturen auch manchmal mit dabei, die du bei einem Crawl nie hast finden können. Ja, also ein Crawler, egal ob es jetzt der Screaming Frog ist oder von mir aus ein Systrix-Crawler aus dem Systrix-Optimizer, der kann ja nur URLs finden, die halt für ihn auch verlinkt sind. Der kann zwar theoretisch auch, wenn du es aktivierst, externe Links zum Beispiel als Datenquelle halt anzapfen, über die APIs von dann Ahrefs und Co. Aber ansonsten kann er halt sich wirklich nur auf internen Daten austoben. Heißt halt, mit dem Bericht konntest du halt auch sehen, gab es vielleicht irgendwelche URLs, die Google, weiß der Teufel, woher gefunden hat. Und dadurch sind halt doppelte Seitentitel. Also das wäre so ein Bericht, über den ich mich natürlich freuen würde. Worüber sich auch wahrscheinlich viele freuen würden, wäre so ein Content Grader, also irgendwie zu sagen, welche Inhalte von dir sind gut, welche sind nicht so gut, ja, wo musst du vielleicht nochmal ran. Aber da sagt ja halt Google nichts dazu. Ja, wir haben in der Search Console letztendlich halt Daten aus den Töpfen Crawling, also ganzes Thema Crawling und Indexierung. Und auf der anderen Seite Performance-Sachen. Und die haben wir halt in verschiedenen Gruppen aufbereitet. Aber Google sagt einfach nur, das ist so. Also ich habe zum Beispiel 12.338 Seiten gefunden, wo ich halt sage, die Core Web Vitals sind grün. Oder 2.300, da ist es halt gelb. Aber halt dieses, wie wichtig ist das für euch, das ist halt letztendlich in diesen Daten nicht drin. Und wenn jetzt so ein paar Leute gucken, Web-Tools, da habe ich noch nie reingeschaut, da ist jetzt wirklich nichts Spannendes aus meiner Sicht halt drin. Was ich mal ganz cool fand, war für einen Kunden, die hatten halt auch so Publishing und dann ganz viele Werbung, da war schon in diesem Bericht dann wie heißt der, mit den Benutzerfreundlichkeit für Werbeanzeigen, da hast du halt gesehen, okay, das bewertet Google irgendwie bei der Seite nicht so pralle. Damit kannst du dann halt natürlich zu verschiedenen Teams gehen und sagen, okay, lass uns wirklich mal überlegen, ob der Hockeystick, der komplett die Seite runterschiebt und sich dann nochmal, ob wir den halt wirklich brauchen oder ob wir halt nicht lieber quasi bessere Metriken bei Google haben wollen. Ja. Aber es ist halt nicht quantifizierbar und es ist ja auch so versteckt. Das wäre dann halt schon ein bisschen weird, wenn Google wirklich sagt, das ist uns halt extrem wichtig.
Versteckt ist ein sehr gutes Stichwort, weil was ja auch zur Search-Konsole eigentlich gehört, ein verlängerter Rahmen, ist das Disavow-Tool. Das findet man aber nicht über die normale Menüstruktur, sondern muss man schon explizit nachsuchen, ist dann aber eigentlich der Search-Konsole zugehörig. Warum tut Google das?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich finde auch manche Berichte, die sind halt für den Orthonormal Webmaster, wie man ihn klassischerweise früher genannt hat, die sind ja, weißt du, das ist ja von der Terminologie überhaupt nicht verständlich. Oder was halt dort an Datenpunkten halt einfach mit drin ist. Und sie sagen halt beim Disavow-Tool, das ist halt eine fortgeschrittene, also eine Advanced-Funktionalität, mit der du halt sau viel kaputt machen kannst. Klammer auf, könnte ich halt auch mit der URL-Entfernen-Funktion. Ja? Ja. Also ich glaube, wenn ich da, vielleicht auch das, ich habe noch Zugriffe zu Seiten, mit denen ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr zusammenarbeite. Und ich glaube, wenn ich dort zum Beispiel eintragen würde, ist jetzt nicht mit drin, aber weißt du, zum Beispiel Ladenzeile deindexieren, das würde sehr lang dauern, bis da jemand auf die Idee kommen würde, in der Search Console nachzuschauen, ob über den Weg jemand die Seite komplett rausgekickt hat. Ja. Ja. Aber jetzt, um zum Disavow-Tool zurückzukommen, ist das nicht drin, weil Google halt sagt, dass die meisten Seiten brauchen es halt nicht. Und die, die es brauchen, die kennen sich überhaupt sowieso erstmal mit SEO aus, mit Backlinks, haben vielleicht auch Backlink-Aufbau halt selbst betrieben. Und für die, nur die brauchen das Ganze. Ja, ich glaube, dafür oder da ist dann halt schon alles fast zugesagt. Ja. Es ist an manchen Stellen sowieso, vielleicht auch das nochmal, es gab ja auch eine ganze Zeit lang so ein URL-Parameter-Report. Den fand ich auch sehr gut, weil du halt gesehen hast, wie viele oder welche URLs oder welche URL-Parameter hat Google bei dir auf der Seite gefunden.
Und du konntest sie sozusagen kanonisieren, ne?
Ja, genau, beziehungsweise du konntest ihm ja sagen, wenn du eine URL, so soll es ja funktioniert haben, du konntest ihm halt sagen, ich habe dort den Parameter gefunden, Brand ist gleich. Dann konntest du jetzt halt sagen können, über die Search-Konsole diesen Parameter nie crawlen. Das müsste ja dann von der Logik her so funktionieren. Google findet URLs, die diesen Parameter enthalten. Sie wissen von dir aus der Google Search Console, du hast den konfiguriert als nie crawlen. Dann könnten sie ihn ja theoretisch komplett aus ihrer Crawling Pipeline halt rauswerfen. Weil du ja gesagt hast, das. Aber auch das ist natürlich ein Höllenfeature, wenn du zum Beispiel der SEO irgendwas mal eingestellt hat, der wechselt. Du bist ja als SEO dann nie auf die Idee gekommen, diesen Bericht hier nochmal anzuschauen.
Ja.
Und was halt auch dazu kam, den hast du halt auf verschiedenen Ebenen gesehen. Also wenn du halt diese Verzeichnisverifizierung gemacht hast, hast du halt auch für ein Verzeichnis theoretisch eine andere Konfiguration vornehmen können als für die Website insgesamt. Dann ist halt die Frage, was wird denn davon angewendet überhaupt? Hm. Oder macht es halt nicht Sinn, solche Dinge auf, keine Ahnung, entweder auf Domain-Property-Ebene nur anzubieten? Heute gibt es das halt gar nicht mehr. Also dass du halt sagst, das ist die Konfiguration, die für die komplette Domain gilt und dann zeigst du es auch nicht mehr an. Auf anderen Ebenen oder machst du es halt nur für den Hostnamen oder machst du es nur darüber. Wir haben das ja, und da kommen wir dann, glaube ich, auch später zu, in den Einstellungen diesen Crawling-Bericht halt noch mit drin. Ja, also diese Crawling-Statistiken. Der ist ja auch nicht auf allen Ebenen aufrufbar. Der ist nur, jetzt muss ich gerade nochmal das verifizieren, damit ich keinen Quatsch erzähle, genau, der ist halt nur auf Domain- oder auf Hostnamen-Ebene einsichtbar, aber halt nicht auf Verzeichnisebene. Also wenn du jetzt wieder hergehst, wenn bei dir irgendwie weiterhin verhaftet, Björn, dass du bei Ladenzeile bist, ja, wenn du da halt reingehst und sagst mode.ladenzeile.de, dann würdest du es sehen können. möbel.ladenzeile.de/Wohnzimmer, da würdest du halt die Daten nicht sehen können, weil es halt keine Root Property dann halt einfach ist.
Ich muss nur korrigieren, ich bin schon lange nicht mehr bei Ladenzeile.
Ich weiß. Aviv.
Aviv, genau. Genau, lass mal weitersprechen, weil wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit und wir rennen schon wieder. Also es ist ja, man kann ja wirklich lange darüber reden, ne? Und es ist auch super interessant. Aber lass uns mal springen. Links haben wir letztes Mal schon begutachtet. Haben wir beide waren uns einig, dass das nicht ganz optimal ist vom Link-Report. Trotzdem gut zu wissen, was Google eigentlich an Links findet und als wichtig erachtet.
Settings. Also vielleicht da noch, weil ich auch da eine Frage mal zu hatte. Wenn ihr eine Verzeichnisstruktur verifiziert, also zum Beispiel /Marken, dann sind halt Links, die außerhalb dieses Verzeichnisses sind, werden von Google als externe Links klassifiziert in diesem Bericht. Also heißt, du hast, sag mal, www.ladenzeile.de verifiziert und www.ladenzeile.de/Adidas zum Beispiel. dann würden halt die Links von www-Ladenzeile, die in dieses Verzeichnis reinzeigen, nicht als interne Links gelten, was wir als SEO denken würden, ja, weil es ja derselbe Domainname letztendlich ist, sondern die würden dort als externe Links aufschlagen. Aber das ist einfach nur die Art und Weise, wie Google das reportet. Das ist jetzt nicht wirklich quasi ein externer Link, wie das, was der, was man halt durchschnittlich als externen Link klassifizieren würde.
Ja, für mich am wichtigsten oder am interessantesten ist das Internal Link Tab, wo man sieht die Top-Link-Pages. Wir sagen ja immer, wenn es um interne Verlinkung geht, sieh zu, dass deine wichtigsten Seiten am meisten verlinkt sind. Und da kann man das ganz gut sehen. Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich habe eine unserer Properties, da ist irgendwie die über uns
Seite. Wir hatten es beim letzten Mal, weißt du, ich finde diese Datenquelle dafür, die ist halt ein bisschen zu ungenau. Also da sind halt Sachen drin oder nicht drin, die eigentlich zum Beispiel site-wide verlinkt sind und so weiter und so fort. Er ist nicht so ganz klar, welchen Link Google jetzt wie wertet. Von daher, ich würde eher mit einem Crawl arbeiten an vielen Stellen.
Ja, so, wir haben jetzt noch 13 Minuten über Settings. Super, super wichtig. Ich überspringe mal die ersten zwei. Ownership Verification, da geht es halt darum, wer ist der Owner. Associations, da kann man das sozusagen noch mit deinem Google Ads-Konto zum Beispiel verknüpfen oder anderen Profilen, die man so hat in der ganzen Google-Welt. Change of Address ist ja meines Erachtens etwas, wenn du jetzt auf eine neue Domain umziehst und damit du deine ganzen Daten mitnehmen kannst, ist diese Funktion da richtig.
Genau, also jetzt zum Beispiel eBay-Kleinanzeigen wird zu kleinanzeigen.de, die werden diese Funktion verwendet haben. Ist halt einfach nochmal ein zusätzliches Signal, hey, pass mal auf, diese Weiterleitung, die jetzt halt hier stattfindet, von einer Domain auf die andere, die ist wirklich gewünscht von uns und prozessiert das mal, Google. Ja. Weil theoretisch könnte es ja auch passieren, dass ansonsten, keine Ahnung, weißt du, deine Webseite wird gehackt, dann leitet jemand deine Startseite irgendwo anders hin weiter. Ja, das ist vielleicht ja auch nicht das, was wirklich du als Webmaster halt gerne hättest.
Genau, aber wichtig zu sagen, es geht nur bei der Domain-Änderung, nicht wenn man eine URL
genau, also jetzt nicht, du hast eine Adresse geändert, du hast aus 123245 gemacht, das ist jetzt nicht die Adressänderung, die Google damit meint. Genau, ja, da musst du auch beide Webseiten in der Google Search Console bestätigt haben und dann prüft Google das nochmal, ob wirklich ein paar Adressen weiterleiten und so weiter. Ja, also einfach ein zusätzliches Signal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Killer ist. Ja, der Killer ist halt eher, hast du überhaupt 301 Weiterleitung gesetzt oder halt nicht.
Ja.
Also jetzt dann nur in die Search Console reinzugehen, zu sagen, Adressänderung, das wird nicht funktionieren, weil er halt in diesem Schritt validiert, dass halt auch Weiterleitungen gesetzt sind.
Ja. Dann haben wir relativ neues Feld mit Bike Data Export, seitdem wir auch in BigQuery exportieren können. Und da muss man einfach nur den Report aktivieren und verknüpfen mit dem Cloud-Projekt, das man hat in BigQuery. Genau.
Ja, und dann hatten wir beim letzten Mal, wir haben ja diesen 16-Monats-Zeitraum in der Google Search Console standardmäßig, heißt halt letztendlich ist ja rollierend, heißt zum Beispiel 16 Monate minus ein Tag ist halt nicht mehr drin. Und über diesen Bulk-Datenexport kann ich mir die Daten in BigQuery reinspielen lassen. Und irgendwann, wenn ich meine Quotas halt ausgeschöpft habe, dann muss ich halt dafür auch zahlen, dass ich halt die Daten dort einfach auch dinge.
Ja. Relativ wichtig und deswegen auch komisch, dass es so versteckt ist, ist das ganze Crawling-Thema. Das hattest du ja vorhin auch schon gesagt. Einmal Roberts Text, da geht es einfach darum, okay, hat Google die gefetcht, findet er sie. Wenn man darauf klickt auf den Report, sieht man sozusagen auch, wann das letzte Mal gecheckt worden ist. Und man kann sogar auch sehen, man kann die Roberts Text sehen und man kann auch requesten, dass es nochmal recrawled wird, wenn man die zum Beispiel jetzt verändert hat. Zum Beispiel relativ unspektakulär, ne?
Ja. Aber so zum Debugging ist das auf jeden Fall cool, weil er dir halt auch Fehler anzeigt und du hast ja auch noch so eine Versionshistorie mit dabei. Also da kannst du halt ein bisschen sehen, wie hat sich das Ganze weiterentwickelt. Und da habe ich zum Beispiel jetzt letztens für einen Kunden gesehen, dass er halt einen Typo beispielsweise drin hatte. Also hat halt bei User Agent hat halt das U gefehlt und dann war halt diese Instruction wieder nicht gültig. Auch da war letztens smarte Idee, wenn es immer darum geht, welche Bots blocken wir denn? Ja, und es gibt jetzt den neuen irgendwas GPT oder AI-Tool irgendwas Bot. Ihr könnt halt auch hergehen und sagt, ihr macht halt ein Whitelisting. Also ihr sagt halt explizit disallow Sternchen und dann sagt ihr halt User Agent Google Bot beispielsweise allow. Dann hast du ja nachher das Problem nicht mehr, dass du Bots aussperren musst, sondern du sagst halt standardmäßig, alle sind auf disallow und nur die, die du explizit angibst, die sind halt auf allow.
Ja. Relativ spannend aber, ist der Crawling-Report, Crawling-Stats. Lass uns da auf jeden Fall mal die letzten 9 Minuten oder 8 Minuten irgendwie Zeit mit verbringen. relativ versteckt, du hast gesagt. Es ist aber aus meiner Sicht ein relativ wichtiger Report, weil der einem anzeigt, wie viel Crawl-Requests Google so macht, wie lange das dauert, bis Google die Antworten zurückgeschickt bekommt und so weiter. Lass uns mal reinspringen. Was sehen wir? Was nehmen wir da mit?
Ja, also am spannendsten, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kunden neu zusammenarbeite, ja, es geht auch auf anderen Wegen, ist erstmal mir die Domain-Property freischalten zu lassen, weil dann habe ich halt diesen Crawling-Statistiken, sehe ich auch Hostnamen, die Google halt crawlt. Und da kann es halt sein, dass zum Beispiel, was weiß ich, Testumgebung oder halt sonstige Sachen, die da halt irgendwie liegen, dass wir da es einfach sehen können. Vielleicht auch hier, wenn eure Ressourcen, Bilder, JavaScript und so weiter auf einer anderen Domain liegen, dann seht ihr die nicht in diesen Crawling-Statistiken für die Property, die ihr euch jetzt gerade anschaut. Das machen wir es wieder konkret mit einem Beispiel. Ihr seid www.aviv.de, gibt es jetzt wahrscheinlich gar nicht. Und ihr habt eure Bilder liegen unter CDN Aviv Björn Darko ist eine geile Sau.de. Dann liegen die letztendlich ja physisch auf einer anderen Domain. Heißt, ihr müsstet beide in der Search Console bestätigen. Heißt, die ganzen Crawling-Zugriffe, die halt stattfinden, um die Ressourcen halt reinzuladen, sind halt nicht unter www.aviv.de, sondern in dem anderen Hostnamen, den ich halt jetzt gerade genannt habe. Nee. Also ihr seht halt nur die Crawling-Statistiken, die sich auf Adressen beziehen, die halt unter der Domain liegen, die ihr euch jetzt gerade anschaut. So. Und was haben wir dort? Wir haben halt da die Unterteilung erstmal natürlich, wie viele Zugriffe sind da, gibt es halt auch vielleicht Fehler, sind vielleicht Serverfehler aufgetreten, also diesen Host-Status kann ich mir anschauen, das ist das eine. Ich kann mir das Ganze halt nach Antwort, also nach HTTP-Status-Code halt anschauen, ich kann mir das nach Dateityp anschauen und ich kann mir das nach Zweck, da gibt es dann halt immer aktualisieren, also Refresh, also Google kennt die URL schon, oder halt nach Auffindbarkeit, also ich glaube, wie heißt das auf Englisch dann, Detection oder so. Oder Crawlability oder so irgendwas, also dass sie eine Adresse erstmalig gefunden haben. Auch da, das stimmt halt nicht so 100%, weil ich sehe halt immer wieder Adressen in diesen Auffindbarkeiten mit drin, die Google schon vorher kannte. Also heißt es ja eigentlich eine Aktualisierung, also ein Recrawling. Ja. Ja, und der letzte Tab, den wir noch haben, ist halt nach Googlebot-Typ. Also Google hat ja verschiedene Crawler, Smartphone, die haben einen eigenen Bilder-Crawler für AdSpot und so weiter. Und die kann ich mir halt dort auch anschauen. Und ich kann dann letztendlich auch wieder reingehen in diese Berichte, wie ihr es halt kennt. Drückt zum Beispiel drauf, Seiten mit dem Statuscode nicht gefunden. Geht ihr halt rein, dann seht ihr halt, wann hat Google auf diese URL zugegriffen. Welche Seite hat halt ein 404 zurückgegeben. Ja, und dann könnt ihr halt wieder zum Beispiel entweder die Adresse aufrufen oder ihr geht wieder auf die Lupe drauf und geht dann in die URL Inspection. Ich glaube, die hatten wir auch noch nicht besprochen, Björn. Die URL Inspection ist ja letztendlich die Daten aus dem Google Index. Ja, also dass ich letztendlich sehen kann, wann hat Google zuletzt auf diese Seite zugegriffen und welche Enhancements gibt es denn, also welche Verbesserungen gibt es denn und wie sieht es mit der Seitenindexierung aus? Also ich kann da halt einfach sehen, was ist der Snapshot vom letzten Zugriff von Google oder sagt dann von dort ausgehend, mach mal einen Live-URL-Test, also greift jetzt mal auf die Adresse zu und dann sagt Google letztendlich die Datenpunkte, die sie normalerweise erfassen. Also konnte ich die Seite indexieren, hat sie einen Canonical Tag, war sie halt crawlbar, robots.txt, gibt es Verbesserungen. Das kann ich dann letztendlich hier auf Detailebene sehen. Und Björn, wir haben gar nicht die 9 Minuten, wir wollten nämlich noch über die API sprechen.
Dritter Teil. was ich relativ spannend finde, ist dies bei Purpose, also du hast gesagt, einmal sind die URLs, die Google crawlt, ist das ein Refresh oder haben sie neu gefunden? Das ist natürlich gut, wenn du jetzt eine neue Kategorie launchst oder irgendwie neue Seitentypen oder so raus hast, wo du gucken kannst, okay, sieht und findet Google die eigentlich auch. Und was ich auch spannend finde, das ist mir aufgefallen, jedes Mal, wenn es jetzt ein größeres Core-Update oder so gab, habe ich zumindest immer gesehen, dass die Crawl-Requests signifikant nach oben gegangen sind, wo man relativ gut sehen kann, dass Google da auf jeden Fall durcharbeitet und auf einmal tauchen dann auch so URLs auf, die du schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hast oder so. Also was Google da dann alles findet, wenn sie einmal die Maschine anschmeißen für das
Update. Aber da kannst du dir auch vorstellen, es wird ja, weißt du, wenn es um das ganze Thema Crawl-Budget auch geht, also Google muss ja auch in der Lage sein, vor einem Update sehr massiv Webseiten nochmal neu zu crawlen. Also heißt, sie können ja gar nicht die ganze Zeit auf Volllast fahren, sonst könnten sie quasi dieses abnormale Crawling-Volumen gar nicht stemmen auf einmal. Also heißt, sie müssen ja noch Ressourcen quasi in der Hinterhand haben oder schalten zusätzliche Rechenzentren an oder. Aber ja, sie versuchen letztendlich dann vor vielen Updates nochmal quasi mehr Daten zu holen. Weil es macht ja natürlich einen Unterschied, ob ich eine quasi Algorithmusänderung auf den sechs Monate alten Stand, den ich vielleicht von einzelnen URLs habe, mache oder halt von den aktuellen Daten. Und von daher siehst du dann, wie du richtig sagst, häufig einen signifikanten Anstieg im Crawling-Anfragen über verschiedene Domains hinweg. Und da holt sich halt Google einfach neue Daten, um dann zu sagen, hey, so und so ist es jetzt aufgrund unserer Bewertung und ja, hat die Seite immer noch die Stärken und Schwächen, von denen wir dachten, dass sie beim letzten Mal halt da war.
Genau, was auch interessant ist, ist, wenn man jetzt eine URL-Migration zum Beispiel macht, auch ein sehr guter Report, wo man reingucken kann, weil oder machst du auch irgendwie einen Relaunch oder so, weil hier siehst du dann, okay, wie geht Google damit um? Wenn die Crawl-Requests steigen, versuchen sie sich mit dem neuen Inhalt, mit der neuen Struktur, wie auch immer, auseinanderzusetzen. Und da kann man relativ schön gucken, wie Google das Ganze annimmt.
Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ich würde immer sagen, die meisten Seiten haben kein Problem mit dem ganzen Thema Crawling-Probleme, Crawl-Budget-Probleme und so weiter. Wenn es aber jetzt eine große Webseite ist, dort viele Adressen ja aus dem System heraus generiert werden, zum Beispiel durch Kombinationen von einer Marke plus einer Produktsortierung oder sonst was, da macht es halt Sinn, mal auf jeden Fall reinzuschauen. Zum Beispiel auch zu gucken, welche Dateitypen sind es eigentlich, was für Adressen sind es, weil es kann halt sein, dass dort so API-Calls mit drin sind. Da kann man sich halt fragen, muss Google die eigentlich sehen? Können wir die vielleicht sperren? Weil ich hatte auch schon Seiten, da gehen halt irgendwie so 30% der Requests auf irgendwelche JSON-Files, die aber gar nicht wirklich etwas zum Seiteninhalt beitragen. Ja, und da kann man sich halt schon überlegen, blocke ich diese Adressstrukturen halt einfach weg? Weil der Googlebot ist halt relativ stumpf. Ja, der findet halt eine URL, sagt, kenne ich nicht, will ich mal drauf zugreifen. Und er weiß ja meistens nicht, was der Inhalt ist, bevor er nicht drauf zugegriffen hat. Weil über die Dateiendung weißt du halt, hoffentlich ist die JPEG-Datei wirklich ein Bild. Aber auch das kannst du theoretisch halt manipulieren. Ja, von daher ist das eigentlich so die einzige Metainformation von außen erstmal. Dann geht es halt eher darum, so Dateityp, was ist der Content-Type, mit dem letztendlich die Seite halt auf den Request dieser Adresse halt einfach antwortet und so weiter. Ja, also von daher ist es eine coole Möglichkeit, um einfach nachzuvollziehen, welche Adressen kennt Google, wo toben sie sich aus. Also schaut da durchaus mal rein, exportiert euch die Daten und guckt halt, ob da Adressstrukturen drin sind, die ihr halt erwarten würdet.
So sieht's aus. Ich habe einen Hardcut, weil ich bin nämlich der Meeting-Host des Meetings, was in 2 Minuten losgeht. Das heißt, ich muss jetzt aufhören. Aber es bleibt zu sagen, wir brauchen einen dritten Teil. Und ich würde sagen, wir machen einmal die API und wir haben jetzt ja ganz viel schon besprochen in den 2 Podcasts. Fragen die Community, ob es noch offene Fragen gibt und die würden wir dann beantworten, wenn du dabei bist, lieber Stefan.
Sehr gerne.
Super cool. Dann danke ich dir. Ich danke euch fürs Einschalten. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.
Ciao.